Guten Morgen zusammen. Hans-Christoph hat schon gesagt, wir sind heute bei den Gesetzen. Heute ist ja Wahltag. Ich weiß nicht, ob Sie schon wählen waren oder ob Sie Briefwahl gemacht haben. Also man muss sich so mit so manchen Dingen einfach befassen im Alltag. Und heute geht es im 2. Mose Kapitel 20 um die 10 Gebote. Tatsächlich. Hatten wir lange, glaube ich, nicht. Nicht, dass ich mich erinnern kann, dass wir die 10 Gebote hier am Sonntagmorgen gemeinsam mal angeschaut haben. Vielleicht können Sie ja so in Ihrem Inneren alle Gebote mitsprechen. Gelernt haben wir sie ja mal. Also ich starte mit der Luther-Übersetzung. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst, in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Ey, ich habe gedacht, wie ich die Vorbereitung hatte, ich dachte, meine Zeit, wohin wollen wir denn heute Morgen? Das ist schon harter Tobak, da können wir ja jetzt eigentlich eine Woche füllen. Das ist eigentlich so ein Bibelstundenthema, ja, wo man so ganz eins nach dem anderen durchgehen kann und mal so richtig detailliert uns diese Gebote auch mit dem Neuen Testament in Verbindung, mit den Seligpreisungen als Ergänzung so durchbuchstabieren. Das wäre toll, wenn wir dafür jetzt die Zeit hätten. Ich möchte aber mit einer anderen Frage anfangen. Und zwar mit der Frage, wer ist eigentlich der liebe Gott? Das ist ja einer der Sätze, Gott ist die Liebe, er ist der liebe Gott, er ist der liebende Gott. Das ist so eine Aussage, die wir manche von uns, glaube ich, sogar von klein auf kennen, dass Gott eigentlich der liebe Gott ist. Und dass die Bibel voll davon ist, dass Gott der Liebende ist. Aber dann kommen wir an diese Stellen dran, wo Gott straft und Gericht übt und Gebote gibt. Und wir sehen das Unrecht und dieses Taumeln, was gerade in der Weltpolitik passiert. Und wir fragen, wo ist denn der liebe Gott? Was ist eigentlich Liebe Gottes? Hat es irgendwas zu tun mit dem, was wir hier lesen? Und ich möchte gerne die Antwort direkt am Anfang geben. Ja, es hat damit zu tun, was wir hier lesen. Es beginnt nämlich, diese 10 Gebote, diese 10 Worte beginnen mit der Liebeserklärung Gottes an seine Menschen, an sein Volk. Gott ist die Liebe, der liebe Gott. Was ist das? Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland und aus der Knechtschaft geführt. Hier macht Gott die Liebesansprache, die Liebeserklärung, sein Verheißungswort, sein Bündnis, sein Zuspruch, sein Ich bin ganz für dich. Ich bin ganz dein. Eine absolute Liebeserklärung, die Gott an sein Volk gibt. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns diese Liebeserklärung angucken, damit wir überhaupt verstehen, was Gott unter Liebe versteht. Wir sind ja heute so konfus, ne? Wir lieben ja alles, unser Auto, gutes Essen, wir lieben irgendwie alles, ja. Aber wenn Gott von der Liebe spricht, dann haben wir eine ganz klare Art, wie Gott sich dann auch formuliert. Ich bin der Herr, ich bin dein Gott. Ich bin ganz persönlich, so fängt Gott an. Ich bin ganz persönlich, ich stelle mich dir persönlich vor. Ich bin nicht irgendeine ungreifbare, unsichtbare, undefinierbare Macht. Ich bin nicht irgendwie die Weltvernunft, sondern ich bin derjenige, der sich in Beziehung zu dir stellt. Du weißt immer, wo du bei mir dran bist. Ich bin dein Gott. Und es ist nicht nur, dass Gott sagt, ich bin personal für dich da, sondern er sagt auch, ich bin Jahwe. Das ist der Begriff, der hier gebraucht wird. Jahwe, ich bin dein Gott, ich gebe dir meinen Namen. Interessanterweise ist ja in der Bibel nie die Frage, dass Gott nach meinem Namen fragt, sondern generell stellt er sich ja mir vor mit seinem Namen. Das ist irgendwie eine komische Situation, weil normalerweise, wenn man jemanden nicht kennt, sagt man guten Tag, man gibt die Hand und sagt, ich bin Person so und so und dann sagt die andere Person den Namen. Das heißt, es gibt eine gegenseitige Namensnennung und dann weiß man so langsam, jetzt weiß man, mit wem man es zu tun hat, man kann langsam ein Gespräch starten. Aber Gott gibt hier einfach nur seinen Namen seinem Volk. Ich bin Jahwe, ich bin dein Gott. Und mit diesem Ausdruck, dass er sagt, ich bin Jahwe, im Jüdischen heißt es, ich bin die Quelle des Lebens. Mit dieser Aussage weist Gott aber auch nicht nur darauf, wie die Schöpfungsgeschichte Gott benennt, sondern auch, wie sich Gott Abraham, Isaak und Jakob vorgestellt hat. Ich bin Jahwe, dein Gott. Und Israel weiß jetzt, den Gott kennen wir von den Vätern. Den Namen kennen wir. Es gibt eine Verbindung, es gibt eine geschichtliche Verbindung. Es gibt nicht nur diese personale Verbindung, es gibt diesen historischen Kontext. Und sie kennen, dass der Gott, der mit Abraham, Isaak und Jakob war, dass dieser Gott der Weggott war, der sie geführt hat. Gott wird also bekannt hier beim Einstieg als der Weggott, der Wege findet, der führende Gott, der die Wege mit den Vätern gegangen ist, Segenswege, neue Wege, Zukunftswege, unbekannte Wege. Dieser Weggott, das ist der, der leitet, der führt, der da ist, der das Leben erhält und wertschätzt. Da steckt alles drin in diesem Ich bin Jahwe, dein Gott. Und er sagt nicht nur, ich bin Jahwe, dein Gott, er sagt auch, ich bin der, der dich herausführt aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft. Der, im Jüdischen übersetzt, der Herausholer. Ich bin der Freisetzer. So erklärt sich Gott, so stellt sich Gott vor. Dieser Gott, der eigentlich der Gott der ganzen Welt ist, der ganzen Schöpfung ist, der sagt, nee, ich bin dein Wegbegleiter. Ich bin der, der dich führt. Ich bin der, der dich rausholt. Ich bin der, für dich habe ich einen Namen. Für dich bin ich ansprechbar. Für dich bin ich personal, nicht irgendwas. All das ist Liebe Gottes. All das ist Liebeserklärung Gottes, dass er verbindlich ist, dass er ansprechbar ist, dass er sich einbringt und einfügt in das Leben der Menschen und sagt, ich begleite dich, ich gehe mit dir, ich hole dich raus, ich setze dich frei, ich bringe dich in ein Land, immer Kontext im Volk Israel, ich bringe dich in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in dem ich dich segnen werde, in dem du blühen darfst, in dem du Zukunft hast. Wir merken, bevor wir in diese Gebote einsteigen, stellt sich Gott vor, wir müssen ja wissen, mit wem haben wir es denn zu tun, wenn wir diese Gesetze lesen. Und dann merken wir, wir haben eine überströmende Liebeserklärung von Gott, der diesem Volk nichts anderes will, als segnend begegnen. Und wenn ich das heute lese, wenn wir das heute lesen, dann gilt für uns dieser Gott, spricht ja auch uns an. Ich bin dein Gott. Ich bin dein Wegbegleiter. Ich bin der, der dich führt, der dich rausholt, der für dich ansprechbar ist, zu jeder Zeit, in jeder Lage, in allen Situationen, mit allem Kummer, in aller Not. Ich bin da. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Ewige. Ich bin der Seiende. Ich war, ich bin und ich werde sein. Das steht zu aller Anfang. Bei allem, was wir jetzt lesen, bei allem, was jetzt kommt, ist das der Tenor. Das ist der Grundton. Ja. Und dann gucken wir uns die Gebote an. Aber haben diesen Grundton hoffentlich jetzt alle im Kopf. Ja? Gucken die Gebote an und wir wissen, Mose kam vom Berg und er hatte, was in der Hand? Zwei Tafeln. Na, schönes Bild, Kinderstunde, na, haben wir alle schön da irgendwie vor uns. Zwei Tafeln, 10 Worte, die Gott dem Mose gegeben hat, um sie diesem Volk Israel weiterzugeben. Zwei Tafeln, wo wir am Anfang beim ersten Lesen einfach denken, es kommt nur, du sollst 10-mal. Aber wenn wir genauer draufschauen, merken wir, die Tafel, die zuerst genannt wird, hat eine andere Motivation, sage ich jetzt mal, als die Tafel, die zweite Tafel, mit der die letzten Gebote benannt werden. Da ändert sich ein bisschen die Richtung. Und da gucken wir heute Morgen hin. Bei dieser ersten Tafel, die genannt wird, da merken wir, dass Gott immer noch sehr stark bei sich selber ist. Eingestiegen ist er ja mit dieser starken Liebeserklärung und jetzt ist die erste Kommunikation, die er aufnimmt, mit dem Volk auf sich selbst bezogen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst niemand anderes, keine anderen Götter neben mir haben. Wir merken, das erste Gebot geht immer in Beziehung zu Gott. Hab niemand anderes als Priorität Nummer 1 außer mich. Ich will dein Wichtigstes sein. Und dann merken wir, wieder Liebessprache, wieder Beziehungssprache. Gott sagt, ich will dein Wichtigstes sein. Setz nichts über mich. Entehre mich nicht, indem du etwas wichtiger nimmst im Leben als mich. Das geht mir alles von der Gottesbeziehung ab, wenn ich etwas höher setze als Gott selbst. Mach dir kein Abbild, kein Schnitzbild. Schnitz dir nicht zurecht, wie Gott sein soll. Mach dir nicht irgendwie ein Bild, wie du meinst, wie Gott ist und bete das nicht an, sondern bleib bei dem, wie Gott sich mir vorstellt, wie er mich liebt und wie er zu mir steht. Wir merken auch, dieses zweite Gebot ist wieder dieser Rückbezug. Gott redet mit dem Volk, aber er bezieht es auf sich. Das dritte Gebot, das er gibt, du sollst den Namen des Gottes nicht missbrauchen. Und auch hier merken wir wieder, was auf dieser ersten Tafel steht, es geht um diesen Bezug des Menschen zurück zu Gott. Benutze meinen Namen nicht, um dir selber im Leben das Leben zu gestalten. Dass man den Namen Gottes nimmt und den für sich in seiner Welt benutzt, um selber den kleinen Gott im Leben spielen zu können. Wieder die Aufforderung, beziehe dich zurück. Hol Gott nicht in dein kleines Leben rein und mach Gott nicht zu einem Instrument deines Machtareals, sondern sei bereit, dich in die Herrschaft Gottes hineinzubegeben. Hol Gott nicht zu dir runter, sondern sei so mutig und erlaube dir selbst, dich in die Herrschaft Gottes hinaufziehen zu lassen. Immer wieder dieser Rückbezug zu Gott selbst, der Liebende, der mit der Liebeserklärung. Und dieses vierte Gebot, was noch kommt, wo es heißt, du sollst den Sabbat heiligen, da merken wir jetzt plötzlich, es ist gar nicht mehr um Herrschaft. Jetzt geht's langsam, ändert sich sozusagen die Richtung. Ja? Als würde Gott sozusagen jetzt so ein bisschen am Rad drehen. Langsam ändert sich die Richtung. Der Bezug direkt zur Herrschaft Gottes geht weg. Und er sagt, Gott sagt, ich habe gearbeitet und ich habe geruht. Und weil ich das so gemacht habe, möchte ich, dass ihr das auch macht. Und dann merken wir, da gibt's eine kleine Sinnesänderung, da gibt es eine Art, eine Motivationsänderung. Jetzt geht es nicht mehr um den puren Herrschaftsbereich, wer ist Gott und dass ich mich hineinziehen lasse in diese Gemeinschaft mit Gott, sondern dass ich bereit bin, in das einzutreten, wo Gott auch eingetreten ist. Und hier finden wir, das ist der Raum für die Gemeinschaft zwischen dem ewigen Lebendigen und meiner irdischen, endlichen Substanz. Der lebendige Ewige und ich irdisches, zeitliches Wesen. Wir finden gemeinsam Raum im Sabbat. Gott sagt, ich habe 6 Tage gearbeitet, ich habe mich entschieden zu ruhen, ich habe diesen Tag geheiligt und ich lade dich ein, dass du an diesem Tag auch ruhst und eintrittst, ja, das ist dieses Portal, eintreten in diesen heiligen Raum, den ich gesetzt habe. Sind wir natürlich sehr dankbar für. Na, Sonntag können wir lange schlafen, hey, da gibt's gutes Essen. Ja. Wir können die Füße hochlegen und wir müssen einfach nichts tun. Ist das so gedacht? Ist das das Heiligen des Sabbats? Ist einfach der Sabbat die arbeitsfreie Zeit, wo ich sage, jetzt habe ich echt so gearbeitet, jetzt habe ich mir verdient, einen Ausflug zu machen, hey, oder einen Wochenendurlaub oder was auch immer. Ne? Ein bisschen Selbstbelohnung muss auch sein, man muss ja Life-Work-Balance irgendwie, muss man es ja hinkriegen, ne? Was ist das denn mit dem Sabbat? Dieses Eintreten in diesen Raum, wo Gott sagt, ich habe 6 Tage gearbeitet und am 7. Tage habe ich geruht und ich habe diesen Tag geheiligt und jetzt lade ich dich ein, einzutreten in diesen heiligen Raum. Das Eintreten in den heiligen Raum heißt eigentlich nichts anderes als Gott erlauben an diesem Tag, dass man sich bewusst diesen Tag nimmt und Gott erlaubt, an sich schaffen zu lassen. Komischer Begriff eigentlich, ja? Dass man Gott erlaubt, die Seele zu segnen, zu erneuern, zu erfrischen, zu vertiefen. Der Seele zu erlauben, dass diese Liebe Gottes mich erreicht, stärkt, verändert, ergreift, ja, tiefer sogar verwurzelt. Und das ist jetzt schon das Ende von der ersten Tafel für mich heute Morgen, weil genau darum geht's. Dieses Eingeladensein von diesem liebenden Gott in diesen Herrschaftsbereich Gottes, einzutreten in diese ewige Ruhe, die er mir schenken möchte bei sich. Und sage, ich will all diese Gebote glauben. Wir merken, hier geht's um die Glaubensfrage. meine Verwurzelung in Gott. Wer ist eigentlich Gott für mich? Brauche ich wirklich kein Schnitzbild, Extrabild, Abbild, Vergleichsbild? Man muss ja Gott irgendwie auch zuordnen in diesem Leben. Wer ist Gott für mich? Tue ich den Namen Gottes missbrauchen oder nicht? Wie oft geht einem irgendwas über die Lippen? Oder man benutzt wie ernst und wie glaubhaft und wie tief greifen denn diese paar Worte in mein eigenes Leben rein? Und ich möchte das sehr stark betonen, dass diese vier Worte, ja, kein anderer Gott, kein Abbild, kein Missbrauchsname, eintreten in den Sabbat, diese vier Dinge sind die Basis, sind die Wurzel, ist das absolute Must, wenn ich die Liebe Gottes im Leben haben will, kennenlernen will, umsetzen will, spüren will, mitkriegen will. Weil, und jetzt kommt nämlich die zweite Tafel, das, was jetzt kommt mit der zweiten Tafel, das ist eine pure Überforderung für uns. Das schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Beim besten Willen schaffen wir das nicht. Weil vor allem im 21. Jahrhundert, wir leben in einer Zeit, da kommen jetzt solche Gebote wie Vater und Mutter ehren, nicht morden, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht begehren. Das sind wir raus, weil das tun wir alle. Also das schaffen wir nicht. Und wir merken, diese zweite Tafel, da geht es gar nicht mehr um dieses, dass Gott mich zurückholt zu sich selbst, in seinen Machtbereich rein, sondern jetzt ist diese zweite Tafel, dass Gott mir sagt, schau mal, du musst ja in deinem Leben mit deinen Mitmenschen, du musst ja klarkommen. Da geht es um dieses soziale Miteinander mit anderen Menschen. Und deswegen möchte ich nochmal betonen, wie wichtig dieser erste Teil ist, wo Gott so stark drauf beharrt, zu sagen, wer er ist und dass wir ihm Glauben schenken, dass er das ist. Weil wenn ich dem nicht glauben kann, habe ich 0,0 Chance, mit diesen paar Worten auf der zweiten Tafel irgendwie klarzukommen. Und ich muss diese erste Tafel für mich glauben können, damit ich nicht selber zum Verurteiler werde für alle diejenigen, die eben an der zweiten Tafel mit mir scheitern. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ehre im Hebräischen immer gewichtig machen, schwer machen. Das ist schwierig geworden. Es ist für Kinder schwierig geworden, alte Eltern zu haben. Es ist aber auch für alte Eltern schwer geworden, Kinder zu haben, die ihre eigenen Wege nur gehen. Diese Abhängigkeiten voneinander, dieses selber für sich Verantwortung tragen und trotzdem einander zugeneigt sein und dem anderen in Verantwortung mittragen. Es ist schwierig geworden. Generell der Elternbegriff ist schwierig geworden in der heutigen Zeit. Wer ist denn noch Vater und Mutter? Ja? Was ist überhaupt noch Mann und Frau? Schwierig geworden in der heutigen Zeit. Du sollst nicht morden. Die Selbstbestimmung des Menschen, wann er sein Leben beginnt und wann er es beendet, oder ob ich das Leben, das noch gar nicht geboren ist, beende, das ist alles ethisch irgendwie zu diskutieren, weil jeder Mensch doch für sich selbst der eigene Gott ist. Schwierige Themen. Und wie schwer haben wir es Christen, weil wir haben diese Gebote und wir wissen, wie gottlos es ist, wie manche Menschen damit umgehen. Du sollst nicht Ehe brechen. Ja, was ist denn schon die Treue heutzutage? Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Nicht stehlen. Nicht lügen, nicht begehren. Ja, wie soll das denn gehen? Und wir können als Moralapostel durch diesen Alltag gehen. Wir können unsere Mitmenschen den Zeigefinger zeigen und sagen, Bürschchen, so nicht. Aber sind wir dann in der Liebe Gottes unterwegs? haben wir dann verstanden, was die Ausgangsbotschaft Gottes ist und was er eigentlich mit uns, was er uns sagen will. Ohne die Liebe Gottes verstehen zu wollen und ohne sich hineinnehmen zu lassen in diesen Herrschaftsbereich Gottes, haben wir keine Chance, mit dieser zweiten Tafel, mit diesen mit diesen Verhaltensgeboten zurechtzukommen. Wir brauchen die Liebe Gottes, um diese zweite Tafel ertragen zu können, mit Menschen unterwegs sein zu können, die Eltern vielleicht nicht ehren, die sich entschieden haben, in irgendeiner Art und Weise zu morden. Und dann zu sagen, der Gott der Liebe ist der Gott der Herrschaft. Und zu diesem Gott stehe ich, an diesen Gott glaube ich. Und deswegen bin ich in der Lage, diese zweite Tafel in der Liebe selber für mich zu leben und nicht in die Verwerfung und in die Verurteilung zu gehen bei den Menschen, die weder Gott als den Liebenden kennen, noch Gott als den Herrscher kennen. Und wir merken, wie schwierig das ist. Wie schwierig das ist, da nicht selber zum Steinewerfer zu werden. Zum Schluss, wir sind relativ schnell dabei, diese zweite Gesetzestafel, diese Tafel, wo es um Verhaltensmuster geht, hochzuhalten, uns einander zu zeigen. Aber die Kraft für diese zweite Tafel, um das leben zu können, die Kraft liegt in der ersten Tafel, nämlich in dem, wie Gott sagt, ich ziehe dich zu mir in meinen Herrschaftsbereich. Über den Sabbat kommst du zu mir. Die Liebesaussage Gottes steckt also, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausbringt, der dich befreit. Und Jesus nimmt es auf im Neuen Testament. Er vervollständigt das mit seinen Ich Bin-Worten. Ich bin dein Leben. Ich bin für dich die Wahrheit. Ich bin für dich die Tür zum Vater. Ich bin für dich die Auferstehung. Ich bin bei dir alle Tage. Ich führe dich, ich begleite dich, ich hole dich heraus. Ich habe mein Leben gegeben für dich. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin der Allmächtige, ich bin der da war, der da ist, der kommt. Ich bin die Wurzel Davids, ich bin der helle Morgenstern. Und wir merken, Jesus macht einfach mit dem, wie Gott sich vorstellt, weiter. Und auf dieses ich bin dein Retter, ich bin dein Befreier, ich bin dein Helfer, ich bin dein Erlöser. Wenn ich mich darauf einlasse, dann erlebe ich, dass diese Gebote eine Kraft für mich haben, eine Kraft in mir aussetzen, dass ich keine Mühe habe oder wenig Mühe habe, das zu leben, was da steht. Aber mich nur zu zwingen, ich muss ja, das zieht mich aus meiner Gottesbeziehung runter, raus, macht die Gottesbeziehung trocken, müde, traurig, porös, ja. Deswegen lasst uns lieber nochmal darauf besinnen, wie Gott sich mir zeigt, wie Gott sich mir vorstellt, wie Gott mich einlädt, um dann in dieser Kraft alles andere auch mitleben zu können. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dein Reden, ich danke dir für deinen Zuspruch, ich danke dir, dass du dich uns so ganz persönlich vorstellst. Und ich danke dir, dass du ein zugewandter Liebender bist. Du kennst uns durch und durch und du liebst uns mit jeder Phase unseres Seins. Schenk, dass wir diese Liebe von dir spüren, glauben, annehmen, dass diese Liebe in uns Kraft aussetzt, freisetzt, um unser Leben als Zeugnis in dieser Welt zu gestalten. Danke, dass du uns dabei segnest. Amen.